Was war dein erstes Handy?
Mein erstes Handy hatte ich tatsächlich, ich weiß noch wann, es war gelb, 1997. Und das war ein Nokia.
Um die Jahreszeit. Jahreszahl wahrscheinlich alle. Welche App ist bei dir am meisten in Gebrauch?
Also ich höre wahnsinnig gerne Podcasts und bin auch gerne da im allgemeinen Podcast-Channel. Aber ich höre tatsächlich viel zu, auch vom Pioneer.
Ah ja. Okay. Welche technologische Superkraft wünschst du dir, wenn man sich das wünschen könnte?
Technologische Superkraft? Vielleicht mal, ja, also ich tendiere so zwischen zweien. Fliegen. Oder mal unsichtbar sein, mal die Flieger an der Wand sein und mal zuhören.
Oh ja. Wer ist der wichtigste oder die wichtigste Tech-Denkerin zurzeit?
Ja, mit Fokus auf Startups, da fällt mir als allererstes Verena Brauster ein. Mhm.
Ja. Und woran denkst du als erstes beim Wort Digitalisierung?
Ja, damit beschäftigen wir uns ja tagtäglich, auch bei uns im Unternehmen. Das ist das Erste, woran ich denke, sind Daten.
Herzlich willkommen bei So Tech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Tja, und die Stimme, die wir gerade gehört haben, gehört zu So viel Zeit muss sein, Dr. Franka Birke von Mieter. Hallo Franka, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich dabei zu sein.
Hallo.
Wir freuen uns auch. Du hast in Berlin studiert und warst dann da lange an der Technical University of Berlin als Research Assistant. Bei LinkedIn schreibt man es immer auf Englisch. Dann hast du 2011 das Climate Kick mit aufgebaut, richtig?
Nicht das Climate Kick direkt, sondern den Accelerator in Berlin am Eurif Campus. Ja.
Müssen wir gleich erstmal erklären, was das ist. Aber es geht alles schon in die Richtung, mit der du dich heute auch beschäftigst. Du bist schon seit über 18 Jahren, hast du Erfahrung in der Startup-Szene und ja, dich vor allem mit PropTech beschäftigt. Jetzt haben wir schon ganz viele komplizierte Begriffe gesagt. PropTech, was steckt denn dahinter? Hat auch dann mit Mieter zu tun, ein Energieeffizienzunternehmen, das du dann mitgegründet hast.
Genau, also PropTech, wir sind ein Startup, ja, und man versucht dann die verschiedenen Richtungen mal genauer zu definieren, indem man den einen prägnanten Namen gibt. PropTech heißt, dass wir uns mit Technologien beschäftigen, die die Immobilienbranche bei der digitalen Transformation unterstützen. Sagen wir es mal so, ja, die den Schub versetzen, voranbringen in der Digitalisierung. Das ist PropTech und dazu gehört eigentlich alles Lebenszyklus eines Gebäudes, ja, von dem Bau eines Gebäudes, Material und dann aber auch ganz wichtig die Phase, in der das Gebäude genutzt wird. Ja, und das ist unser Fokus, also Bewirtschaftung von Gebäuden. Da kann man ganz viel optimieren. Können wir vielleicht später noch kurz was dazu besprechen.
Ich glaube, da gibt es eine Menge zu optimieren wahrscheinlich.
Der Name der Firma muss man vielleicht noch, Mieter.
Ja.
Mieter, ja, M-E-T-R. Hat das was mit Meter zu tun, dem Messgerät für Strom oder Smart Meter?
Also ja, es geht tatsächlich in diese Richtung. Ja, wir es hat was mit Zählern auch zu tun, also wieder mit Daten erheben. Aber interessanterweise werden wir ausgesprochen, wie der deutsche Mieter ausgesprochen wird. Ja. Und unser Fokus sind Wohngebäude. Also hier in dem Fall Mehrfamilienhäuser. Oder man sagt auch in der Branche Mietwohnhäuser.
Mietwohnhäuser, ja. Mhm. Du sprachst so gerade über das Thema Gebäude. Also wie baut man, woraus baut man? Also was so, da haben wir jetzt im Juni wieder so eine Geschichte in München. Da ist ja so ein Architekt, der immer eine Aktion macht mit Eisbärkostümen und darauf hinweist, dass immer mehr Häuser ja, also immer noch viele Häuser abgerissen werden, dann wird das Zeug weggeschafft und dann baut jemand ein neues Haus drauf. Ne? Zieht das da auch mit rein? Das war, fand ich so eine coole Idee. Auch in USA hatte ich das mal gesehen. In LA gibt's da inzwischen, dass Häuser, wenn die gebaut werden, dass da jedes Gramm irgendwie aufgezeichnet wird, was da verwendet wird und wo und wie, dass man dann später mal, wenn das Haus eine andere Bedeutung haben sollte, weiß, was ist drinne, was kann ich nochmal nutzen und dass da nicht abgerissen wird, sondern alles genutzt wird. Ist das auch so eine Tendenz, die ihr seht in der Richtung?
Ja, das geht tatsächlich in die Richtung Nachhaltigkeit, ne? Dass man der Ansicht ist, dass der Abriss und Wiederaufbau eigentlich mehr CO2 emittiert, als dann praktisch in die Modernisierung zu gehen und das vorhandene Material auch zu nutzen. Aber wenn man es jetzt gar nicht mehr nutzen kann, das Gebäude an sich, dann wenigstens das Material weiter zu verwenden. Da gibt's, also in dem Bereich sind wir nicht tätig, aber da gibt's viele andere Unternehmen, PropTechs, die sich darum kümmern. Da, um das ein bisschen noch komplizierter zu machen, also es gibt jetzt auch den Begriff Construction Tech, ja, das auch viel in dem Bereich, um das abzugrenzen, was ist die Betriebsphase von Gebäuden und was ist sozusagen die Phase davor, da nennt man diese Unternehmen dann auch Construction Tech.
Ja. Okay.
So, dann wollen wir es doch jetzt einfach mal alles von vorne aufdröseln. So, welches Problem habt ihr gesehen, als ihr Mieter gegründet habt? Also was ist das, was ihr angehen wolltet?
Ja, in unseren Mehrfamilienhäusern verpufft unglaublich viel Energie. Das haben wir festgestellt. Wir haben angefangen, indem wir Forschungs- und Entwicklungspartnerschaften aufgebaut haben mit unseren Kunden. Und unsere Kunden sind unter anderem große Wohnungsunternehmen, also auch kommunale Wohnungsunternehmen. Und ja, wir haben festgestellt, dass unsere Heizungsanlagen, also die verbauten Anlagen, die teilweise 14, 17, 20 Jahre da drin sind in unseren Gebäuden, dass die nicht optimal eingestellt sind und sogar bis zu 80% von Heizungsanlagen laufen noch auf der Werkseinstellung, also sind nicht optimal angepasst auf die Bedürfnisse des Gebäudes. Und wir überwachen diese Heizungsanlagen aus der Ferne. Da interessiert uns auch nicht, was das für ein Modell ist und Hersteller. Wir können alle mit anschließen und wir optimieren diese automatisch. Und das führt dann zu Energiekosteneinsparungen.
Mhm. Jetzt seid ihr ein Startup und das hat bekanntlich immer kein Geld oder braucht viel Geld. Das hört sich aber nach echt langem Atem an, den man braucht. Wohnungsbauunternehmen sind bekanntlich groß. Denen ist das Geld auch gerade relativ knapp. Die müssen eigentlich bauen, können nicht bauen und so weiter. Ja. Und ob die sich jetzt gerade darum kümmern, dass ihre Heizung ordentlich eingestellt ist. Also ich kann mir das vorstellen, dass ihr das ziemlich lange braucht, ehe ihr einen Kunden gewonnen habt, ehe ihr dann in die Phase gehen könnt, da in den Keller zu steigen und das umzubauen. Mhm. Wie löst ihr das Problem?
Deswegen haben wir auch zum Beispiel diese Forschungs- und Entwicklungspartnerschaften aufgesetzt und gesagt, wir haben die Technologie, ja, Internet der Dinge, und ihr habt die Probleme, die wir damit lösen können. So, und man kann sehr, sehr viel mit digitalen Technologien erreichen, beispielsweise auch Transparenz über die Betriebsdaten unserer technischen Anlagen erstmal bekommen und dann zu sehen, wie laufen denn meine Anlagen denn überhaupt über das gesamte Portfolio mal betrachtet. Und nicht, indem ich mal einen Techniker in den Keller schicke, der schließt sich an die Heizung an, hat dann auf seinem Rechner die Daten, geht raus und trägt dann was ein in ein Buch, was da liegt schon seit den 70er Jahren. Sondern wir wollen jetzt mal alles auf allen Portfolioebene betrachten. Mhm. Und das ist eigentlich die Initiative, auf Initiative der Wohnungsunternehmen dann auch gekommen. Das waren Pioniere oder sind immer noch so die digitalen Pioniere, die selber auch Geschäftsmodelle entwickelt haben, wo sie mit digitalen Technologien schon in Kontakt gekommen sind. So, das war so ein Weg, den wir gegangen sind. Und jetzt aufgrund der geopolitischen Entwicklung gibt's halt einfach nochmal umso mehr den Bedarf, Energie einzusparen, um auch die Nebenkosten wieder zu senken. Wir haben ganz viel Regulatorik aus der EU, die auch ins nationale Recht übersetzt werden wird, also auch in Deutschland. Und dazu gehört auch CO2 einzusparen. Und sehr, sehr große Emittenten von CO2 sind tatsächlich unsere Bestandsgebäude. Mhm. Und das kam dann alles so zusammen.
Woran merke ich denn, also ich meine, eure Kunden sind dann ja die Betreiber, also die Besitzer, die Gesellschaften, die dann so Mehrfamilienhäuser haben. Also ich als Mieter, Mieterin merke das dann im Zweifel wahrscheinlich nicht unbedingt, dass ihr da mit im Boot seid, ne? Oder merke ich das doch? Und wenn ja, woran? Also was konkret schlagt ihr denn vor, was geändert werden kann? So Heizdauer verkürzen oder was sind so konkrete Ansatzpunkte?
Also als Mieter merkst du das eigentlich ziemlich schnell, weil wir nämlich die Nebenkosten reduzieren können, weil nämlich dann die Energiekosten reduziert werden. Ja, wenn ja erstmal unsere Technologie dann im Keller ist und wir uns an die Heizungsanlagen angeschlossen haben, dann sehen wir ziemlich schnell, ob die Heizungen nachts beispielsweise laufen oder im Sommer. Das kommt tatsächlich vor, häufiger als man denkt. Ja, oder ob andere Parameter nicht gut funktionieren. Wir können sie auch auf das Wetter einstellen. Ne? Und wir haben das Wetter sozusagen immer im Blick. Wir wissen, wie das Wetter werden wird. Wir nutzen da Wettervorhersagedaten und können da so die Vorlauftemperatur der Heizungsanlage entsprechend ausrichten. Müssen also nicht die Temperaturkurve erhöhen, ja, weil es draußen kalt ist, sondern wir wissen, in 2-3 Stunden scheint wieder wirklich die Sonne, das Haus steht in der Sonne und damit erhitzt sich ja auch oder heizt sich ja dann auch die Gebäudehülle auf und wir machen uns das zunutze und da profitiert der Mieter eigentlich ziemlich schnell davon. Also sieht das dann an den Nebenkosten, dass die reduziert werden. Ja, da haben wir einige Beispiele.
Aber das heißt auch, dass ich dann als Mieter gar nicht entscheiden kann im Zweifel.
Das stimmt.
Ich will jetzt sehr warm haben, vielleicht wärmer als der Durchschnitt aus irgendwelchen Gründen gerade, dann geht's halt gerade nicht.
Doch, das kannst du immer noch, weil du, also gesetzlich, also das ist so vorgegeben, dass man dem Mieter da jetzt keine Vorschriften machen kann. Ja. Du hast ja keine Einschränkung in deinem Komfort. Hm. Na, du vielleicht erhitzt sich der Raum etwas langsamer, bis du bei deiner Wohlfühltemperatur bist. Aber wir haben bisher keine Mieterbeschwerden bekommen. Und also das ist auch das Wichtigste immer bei unseren Kunden. Ja, möglichst wenig Beschwerden der Mieter, weil das nämlich mit Verwaltungsaufwand einhergeht und den will man möglichst auch reduzieren.
Hm. Ja. Aber die Verantwortung über die Anlage hat immer noch die Wohnungsbaugesellschaft, weil es gibt ja aktuell so ein paar Diskussionen über Contracting, also so Modelle, ne, wo die Wohnungsbaugesellschaft, auch Vonovia zum Beispiel, ihre Heizung abgibt an externen Dienstleister und da exorbitante Preissteigerungen passiert sind. Also das macht ihr nicht oder auch?
Das machen wir nicht, ja. Es gibt tatsächlich Wohnungsunternehmen, die eigene Servicetöchter haben, ja, Energietöchter, die das übernehmen. Und also das Contracting auch, beziehungsweise die auch beispielsweise Messdienstleistungen übernehmen und das als Dienstleistung für ihre Mutter anbieten. Mhm. Ja, das gibt es tatsächlich auch. Also sogar mehr, als man denkt. Und ja, und für die machen wir dann diese Dienstleistung und die profitieren davon und haben dann einfach diese Transparenz auch bei sich im Management, also das Management der technischen Anlagen. Da haben sie Kostenreduktion, es wird alles vereinfacht. Sie haben halt durch die Transparenz viel bessere Möglichkeiten, an die Daten zu kommen und zu agieren, ja, Störfälle zu beheben beispielsweise.
Mhm. Kannst du das auch, du sagst Einsparungen für die Mieter, auch CO2-Einsparungen, kann man das auch an Zahlen festmachen? Ihr hattet jetzt gerade so ein aktuelles Beispiel mit der Düsseldorfer Beamtenwohnungsbaugenossenschaft. Das ist ein kompliziertes Wort.
Kannst auch BWB sagen.
Ja, dann weiß aber auch keiner, was gemeint ist.
Du spielst auf das Beispiel an. Ja, wir konnten die haben so im Durchschnitt bei einem Pilotgebäude beispielsweise so knapp 20 Wohneinheiten. Wir konnten da knapp 25% Heizkosten einsparen über die Heizperiode. Und das bedeutet, dass dann pro Wohneinheit ca. 200 Euro eingespart werden können in dieser Heizperiode. Und das zu einem Viertel der Kosten, also das, was auf die Mieter dann zukommt an Kosten. Also das amortisiert sich sogar noch in derselben Heizperiode.
Mhm. So, und dann habt ihr das geschafft und dann ist es ja vorbei für euch. Bei der Heizung, also ich kenne auch ältere Heizungen, da ist dann nicht mehr viel rauszuholen. Das kann man noch optimieren, den Einsatz und den laufenden Betrieb. Aber irgendwann muss ja dann doch das Wohnungsbauunternehmen ran. Da muss Dämmung, da muss und unter Umständen auch mal eine neue Heizung rein. Da seid ihr dann nicht mehr im Spiel, seid ihr dann raus oder wie stellt ihr euch eure Zukunft vor? Weil das wird ja jetzt die nächsten 20 Jahre passieren hier irgendwie.
Genau, das geht damit einher. Damit sind wir nicht raus, weil am Ende Gebäudeautomation ist immer noch das Thema. Das wird auch gesetzlich mehr und mehr gepusht, dass da einfach mehr Wert auch draufgelegt wird, auch neuere Anlagen herstellerübergreifend und modellübergreifend zu überwachen. Also genau da kommen wir dann ins Spiel. Also wir haben sozusagen nochmal so wie so ein zweites Layer über alle vorhandenen Anlagen und geben dann dem Wohnungsunternehmen die Transparenz über alle Anlagen. Ihr müsst euch vorstellen, das geht hier nicht nur um ein Gebäude, sondern es geht hier wirklich um Hunderte, teilweise Tausende von Gebäuden. Und da sind unterschiedliche Heizanlagen natürlich verbaut. Mhm. Ja, damit muss das Unternehmen klarkommen. Und da geben wir die Transparenz und die Automatisierung oder also Fernsteuerung oder Optimierung, ja, über verschiedenste Anlagen, das wird auch in Zukunft weiterhin ein Thema sein. Ja, weil auch Energiekosten in Zukunft, die werden jetzt nicht auf einem niedrigen Niveau mehr liegen. Also auch da, ne, die Elektrifizierung, die impliziert das, dass dann mehr und mehr über Strom dann laufen wird, also Stichwort Wärmepumpen. Mhm. Aber auch Wärmepumpen gibt es verschiedene Hersteller, ne? Auch die wird man überwachen müssen und die Transparenz einfach reinbringen. Mhm. Also da sehen wir uns auch in Zukunft gut platziert.
So insgesamt, wenn man auf diese Branche schaut oder vielmehr auf das, was ihr digitalisieren wollt, effizienter machen wollt, auf Gebäude, Immobilien, wo stehen wir da in Deutschland? Das ist ja immer wieder so ein sehr kontroverses Thema gewesen in den letzten ein, zwei Jahren, auch dank Heizgesetz und so weiter und so fort. Smart Meter, auch immer ein großes Thema, hatten wir auch schon ein paar Mal. Wo stehen wir da gerade aus deiner Sicht?
Also auf ein smartes Gebäude geschaut, also sind wir jetzt aktuell bei einzelnen Anwendungen, würde ich mal sagen. Dass wir also automatisierte Steuerung beispielsweise haben von smarten Türen oder Schlössern oder die Fernüberwachung von Aufzügen oder auch Heizungsanlagen oder auch, was als erstes in die in die Gänge gekommen ist, war die digitale Kommunikation zwischen Vermieter und Mieter. Ist auch schon mal wichtig, ja. Ein wesentlicher Bestandteil für Smart Building. Und was viele jetzt auch wahrnehmen, vielleicht smarte Zähler, ja, dass der Ableser nicht mehr einmal im Jahr vorbeikommt, weil sie jetzt nämlich aus der Ferne ausgelesen werden kann. Schon mal ein super Fortschritt. Aber da sind wir noch nicht bei einem smarten Gebäude an sich. Denn ein smartes Gebäude, das wird dann in der Lage sein, dass die verschiedenen Gewerke dann auch miteinander gebündelt werden können. Und das kann sich dann selbst analysieren und optimieren. Ja, also einfach die Prozesse des technischen Gebäudemanagements werden dann aus der Ferne autonom gesteuert werden können. Und das wird dann auch kommuniziert. Also es vernetzt sich dann auch. Stichwort Smart City oder Smart City reicht eigentlich als Stichwort. Ne? Einfach die Vernetzung von verschiedenen Bereichen. Und dazu gehört dann auch Ladestationen, Energieversorgung und Produktion. Ne? Also nicht nur das Gebäude an sich, sondern halt wirklich die City dann smart machen. Und dazu müssen die Gebäude dann auch die Daten miteinander teilen können. Das ist einfach wichtig. Da kommen wir hin. Da sind wir noch nicht. Also wir sind jetzt vielleicht auch bei einzelnen Anwendungen, bei einzelnen Gebäuden, wo vielleicht Pilotprojekte durchgeführt werden. Und mit unseren Unternehmen begleiten wir jetzt die ersten Rollouts. Also wir gehen in die Skalierung. Ja, und das wird in Zukunft gemacht werden müssen. Und da haben wir diverse Herausforderungen, dass die Daten zum Beispiel nicht vorliegen, ja, dass man nicht weiß, welche technischen Anlagen sind überhaupt verbaut, weil das war nie ein Thema in der Vergangenheit. Das war einfach nicht im Fokus. Die Energie war immer billig und es wurde ausgelagert. Heizungsinstallateure, die dann dafür gesorgt haben, dass Heizungen eingebaut werden, die aber meistens überdimensioniert sind, einfach um auf Nummer sicher zu gehen, dass die Mieter nicht frieren werden. Aber mal so eine Analyse, eine Sicht über alle Anlagen, die liegt einfach nicht vor. Und da sind wir jetzt. Das ist so die erste Meile, die jetzt gegangen werden muss, diese Daten zu erheben.
Aber dann wart ihr ja vor eurer Zeit quasi, als ihr 2016 gegründet habt, dann musste es ja bei euch eigentlich so vor 2-3 Jahren oder so dann erst richtig abgegangen sein. Oder wart ihr dann vorher so viel Klinken putzen oder wie stelle ich mir das vor? Ja. Hat ja 2016, 17 noch nicht so wirklich viel interessiert wahrscheinlich, tragischerweise.
Genau, deswegen haben wir damals angefangen, also du hast recht, so war das auch, haben wir angefangen mit den Pionieren dann in der Branche, also die da einfach schon mit anderen Themen ein bisschen weiter waren und auch Herausforderungen hatten, wo sie Startups gesucht haben, die diese lösen können. Und da ging es überwiegend um die Digitalisierung der technischen Anlagen, was wir uns jetzt auch zunutze machen. Wir haben einfach den Pitch anders aufgesetzt. Ja, wir haben das Gleiche wie vor 5-6 Jahren, aber jetzt ist eigentlich der Fokus mehr Energieeffizienz. Aber das machen wir mit digitalen Lösungen. Also wir bringen ja immer noch die Transparenz in die Betriebsdaten der technischen Anlagen. Nur ist der Pitch einfach ein anderer. Also wir formulieren es andersherum.
Du sprachst die Skalierung, da braucht ihr auch Leute für oder jemand, der das tut. Ne? Ihr müsst ja dann doch, am Ende müsst ihr ja irgendwie in den Keller und müsst da was anbauen. Ja? Oder jemand anders macht das dann für euch. Ja. Da haben wir ja gerade 1,5 Grad und wie sie alle heißen, Endpreis, die jetzt massiv am Markt Unternehmen aufkaufen. Ja, Installationsunternehmen größerer Art, die 40, 100 Angestellte haben. Wie löst ihr das Problem? Also am Markt, wenn ihr euch jetzt, sagen wir mal, in der Branche jetzt einen Installateur anruft und hättet gerne morgen irgendwo bei Vonovia jemanden da in den Keller geschickt, das wird ja wahrscheinlich nicht funktionieren. Habt ihr eigene Truppen, die das machen oder wie wollt ihr das Problem lösen?
Also wir haben tatsächlich ein kleines Team aus dem Bereich Operations, die in die Keller gehen und dort vor allem bei Pilotprojekten, also wenn der Kunde zum ersten Mal diese Technologie auch testen will, da installieren. Ja, manchmal geht auch unser technischer Leiter damit raus, der meistens sagt, wir kommen in den Keller, wir schließen auf und überall blinkt es rot. Ja, so. Das ist sozusagen das Bild, was diese Keller uns bieten. Und dann arbeiten wir für größere Projekte, also wenn es dann um mehrere hundert Gebäude geht, mit Partnern, mit großen Partnern zusammen, die dann diese Installation dann übernehmen. Die werden von uns sozusagen trainiert, also die werden darauf hingewiesen, worauf sie achten müssen dann, die Techniker, und gehen dann raus. Die haben natürlich viel mehr Mitarbeiter dann im Team und da übernehmen wir dann das Projektmanagement. Oder aber, was auch manchmal der Fall ist, dass die Kunden, also große Wohnungsunternehmen, die haben eigene Techniker sogar im Team, die das sogar selber machen können, ja, die dann in die Installation gehen. Also wir haben, um die Daten zu erheben, ein IoT-Gateway entwickelt, ja, dass die gängigen Funktechnologien in der Branche spricht. Und es ist sehr, sehr einfach zu installieren. Das hängt man auf eine Hutschiene, steckt den Stecker in die Steckdose und dann verbindet man das dann nochmal mit einer Heizungsanlage. Das können wir wieder machen, aber es kommt ganz aufs Produkt an, wer das dann übernimmt.
Du als Start-Upperin, sage ich mal. Ja. Es gab jetzt heute an dem Tag, an dem wir aufzeichnen, auch eine Bitkom-Studie, demnach sagen 45% der Startups, und da geht es vor allem auch um Tech-Startups, dass sich die Situation für sie verschlechtert habe. Jedes Zehnte befürchtet demnach sogar eine Insolvenz in den kommenden 12 Monaten. Okay, dass viele Startups auch scheitern, ist jetzt nicht so ungewöhnlich, aber nichtsdestotrotz die so Zinsen, kaum Wachstum, globale Krisen, alles nicht ganz so einfach. So, wie geht's denn den Startups aus deiner Sicht? Du bist ja da auch viel am Netzwerken unterwegs.
Ja, also ich glaube, Startups sind das auch zu einem gewissen Grad gewohnt, da so Durststrecken überstehen zu müssen. Was halt jetzt nochmal mit dazu kommt, ist die recht herausfordernde Lage, auch an Kapital zu kommen. Ja, einfach auch aufgrund der hohen Zinssätze, Inflation, dann sind halt viele potenzielle Investoren, haben halt auch noch Alternativen, ja, dass sie das Geld dann auch woanders anlegen und da vielleicht auch gefühlt mehr Sicherheit haben. Aber aktuell ist es tatsächlich so, die Zahl der Gründungen ist zurückgegangen und die Zahl der Finanzierungsrunden. Und nun muss man halt schauen, dass man diese Durststrecke übersteht, einfach mehr Cashflow im Auge hat und dann auch möglichst in die Profitabilität bald kommt. Das war vor einigen Jahren noch anders. Ja, da war die Anforderung der Investoren Umsatz, Umsatzwachstum, Umsatzwachstum. So, und jetzt ist halt die Anforderung, wann, oder die Frage ganz oft, wann
Gewinne,
und wann bist du denn profitabel? Ja, zeig mir doch mal und dann investiere ich in dich. Aber da kann die Bundesregierung ja auch gegensteuern und hat ja auch da einige Programme aufgesetzt. Das ist noch nicht alles ganz ideal. Kann man immer noch optimieren. Also als Startup kennt man ja diese Rollercoaster-Fahrt zum gewissen Grad.
Also mein Eindruck ist, die Regierung tut jetzt nicht unbedingt alles, um wirklich voranzukommen. Also ich erinnere nur an Herrn Wissing, der ja es geschafft hat in dieser Regierung, dass nicht mehr die Rolle spielt, was die einzelnen Ressorts so treiben, in Sachen Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und so weiter, sondern das Gesamtprodukt muss stimmen. Damit ist ja irgendwie der Druck raus, und gerade im Gebäudesektor, wo ganz viel CO2 emittiert wird, und im Verkehrssektor den Druck raus, da was zu tun. Tun denn die Unternehmen, also sehen die Unternehmen das unter Umständen anders, die großen Wohnungsbauunternehmen, weil sie merken, sie können damit Geld sparen und mehr Gewinne einfahren?
Also der Druck jetzt in den einzelnen Sektoren, ich würde mal sagen, der ist jetzt nicht raus. Es ist war jetzt nicht so besonders optimal, dass man die Sektorenziele, dass man jetzt zum sektorübergreifenden Ansatz übergegangen ist. Aber die Sektorenziele bestehen ja weiterhin. Nur gibt es jetzt da einfach ein bisschen mehr Flexibilität. Die Wohnungsunternehmen oder auch andere Unternehmen aus dem Gewerbe, die ja auch ein großes Portfolio an Gebäuden managen, da hilft tatsächlich regulatorischer Druck. Wir würden das jetzt nicht von alleine machen. Also denen ging es ja in den letzten 10, 15 Jahren ja auch sehr, sehr gut. Ich habe damals in meinem Studium gelernt, wenn es einem gut geht, wenn es dem Unternehmen gut geht, dann soll man investieren. Ja, das wurde versäumt. Ja, vor allem auch mal mit digitalen Technologien sich einfach zu einem früheren Zeitpunkt schon früher auseinandersetzen und dann lernen, ja, auf dem Weg dahin zu lernen, was ist denn jetzt wirklich die geeignete Lösung, die uns in unserem Kontext hilft. Das wurde leider versäumt. Ja, und jetzt gibt es halt einen riesengroßen Nachholbedarf. Mhm. Aber alle die ihre digitalen Hausaufgaben dann gemacht haben, die stehen jetzt besser da. Ja, weil es gibt auch, alles ist mit einer Anlaufphase verbunden. Ja, ich kann ja nicht plötzlich auf Knopfdruck, sind ja nicht alle Zähler digital, deren Daten ich brauche, sind sehr, sehr viele immer noch analog. 80% unserer Zähler in den Gebäuden, ja, die unseren Energiemix dann auch mit tracken, sind immer noch analog. Und da hängen wir sehr hinterher im Vergleich zu anderen Ländern.
Was hältst du denn für realistische Zeitpläne, dass Deutschland mal einigermaßen CO2-neutral lebt, wohnt?
Also was gut ist, ist, dass wir jetzt, was sozusagen die Projektion angeht, was unsere Klimaziele betrifft, also bis 2030 65% CO2 einsparen im Vergleich zu 1990, dass wir da jetzt wieder on track sind. Da hatte ich mich auch nochmal eingelesen und fand das wirklich spannend, weil es im letzten Jahr noch nicht der Fall war. Also es hilft, immer wieder darauf hinzuweisen und auch den Gesetzgeber dazu zu bringen, mit Regulatorik dafür zu sorgen, dass ein gewisser Druck auch in der Branche herrscht. Dazu kommt ja aber auch noch die EU-Taxonomie. Also der Kapitalmarkt, ne, der ist ja auch noch dort. Und viele energieineffiziente Gebäude, die verlieren aktuell an Wert. Und das ist den Unternehmen schon wichtig, ja, dass sie dann dafür sorgen, dass der Preisverfall nicht dass der Preisverfall nicht stattfindet. Und da sehen wir das schon, dass in schlechten Lagen mit einem Leerstand, da haben die Objekte mit einer schlechten Energieeffizienzklasse an Wert verloren. Und da müssen halt die Unternehmen Abschlag hinnehmen. Und das triggert auch nochmal. Also es kommt aus verschiedenen Richtungen, kommt dann der Druck zum Glück auch.
Ja, da haben ja Privathäuser auch ihre Probleme mit, ne?
Ja, aber wie lange es dauert, du hast ja gefragt, wie lange dauert
das? Das jetzt nicht aufs Jahr sagen kann, aber das war ja schon mal ein bisschen hoffnungsvoll, das ist ja schon mal nicht schlecht.
Ich habe die Hoffnung, dass wir 2030 das Ziel erreichen und dann die nächsten Ziele auch dann erreichen. Ja, Stück für Stück. Meilenstein für Meilenstein.
Was kann denn das Miethaus der Zukunft? Also ich stelle mir so vor, da ist alles drin, digital, es wird alles gemessen. Der Mieter, der innen drinne wohnt, hat vielleicht einen Vorteil, weil er ja Wärme kriegt von den anderen. Der muss ein bisschen mehr bezahlen, dass man da wirklich einen Ausgleich schafft, dass dann Solaranlage oben auf dem Dach ist, unten die, ja auch die Elektroautoanlagen, quasi die Ladestationen sind vom Haus betrieben. Also da verschenkt ja der Unternehmer oder die Wohnungsbaugesellschaft ziemlich viel Geld, wenn dann die Stadtwerke ihre teuren Ladestationen hinstellen und nicht, warum nicht die eigenen hinstellen, ne? Also da gibt es genügend Beispiele, wo es funktionieren kann. Also ist so ein Haus dann, so ein großes Mietshaus dann irgendwann so ein all-inklusive Objekt, was alles möglich macht?
Also es wird in diese Richtung gehen, ne? Also ein bisschen so die Entwicklung unserer Telefone. Dass wir da, früher haben wir damit telefoniert nur und konnten uns nicht vorstellen, was wir jetzt alles für Anwendungen nutzen. Und so in diese Richtung wird es auch mit unseren Gebäuden gehen. Ja, also dass nicht nur Vermietung von Fläche mehr im Vordergrund steht, sondern darüber hinaus, das fordern ja auch die Mieter oder die Bewohner, ja, dass einfach mehr Komfort, dass es mehr Komfort gibt und dass mehr Energieeffizienz und weniger CO2-Emissionen gibt. Und da muss halt der Eigentümer sich halt um verschiedenste Themen kümmern. Dazu gehört Energieproduktion, ist jetzt auch über Solarenergie im Gespräch, dass wir Solarpaneele haben, die auf den Dächern montiert werden. Da kann man immer noch entscheiden, vermiete ich die und habe dadurch Einnahmen oder habe ich wirklich dann die Energie, die darüber produziert wird, kann ich die mit nutzen, um mein Gebäude auch mit Energie zu versorgen? Ja, Stichwort Wärmepumpe. Dann Ladestationen, ja, also es gibt oder auch intelligente Parkplätze, Carsharing, also es gibt diverse Anwendungen oder Use Cases, die jetzt mit bedacht werden müssen. Und also das ist wirklich auch eine riesengroße Herausforderung. Keiner kann ja erst sonst wie weit schon in die Zukunft schauen. Und da übernehmen sich auch einige, weil es so aufgebläht dann wird, weil sie am liebsten alles jetzt schon mitdenken wollen, ne, und dann schon die perfekte Lösung haben wollen für in 5 bis 10 Jahren. Ich sage immer, erstmal Stück für Stück anfangen und dann das nächste dazu holen und am besten technologieoffen arbeiten, also mit Schnittstellen arbeiten. Sich jetzt nicht für eine vermeintlich günstige Lösung entscheiden, die aber eine geschlossene Lösung ist, also die es nicht zulässt, dass da andere Anbieter sich mit andocken können und Daten miteinander teilen können. Also das wird von der EU sowieso auch bald eingeschränkt sein, EU Data Act als Stichwort. Aber da kann man als Eigentümer oder Verwalter auch schon mal jetzt dran denken, wenn ich eine zukunftsoffene Lösung haben will, ohne zu wissen, was wird mich denn in Zukunft noch alles, was für Herausforderungen muss ich denn noch meistern in Zukunft, dann immer technologieoffen vorangehen und dann andocken. Ja, das geht auch nicht 1:1 ganz schnell, ne? Das muss Ihnen auch klar werden, dass es ja immer wieder aufs Bedürfnis der einzelnen Gebäude angepasst werden muss. Aber das ist alles machbar.
Aber das ist ja so ein bisschen so eine Kombination aus, klar, Komfort und dann den gewünschten Effekt der CO2-Einsparung, Kosteneinsparung dann auch vielleicht. Ist natürlich aber deutlich einfacher zu realisieren, wenn ich jetzt irgendwo was neu baue. Und dann kommen wir vielleicht eventuell wieder zu dem Punkt Regulatorik, weil bei den ganzen Bestandsgebäuden, gerade in Großstädten, wo der Druck eh so groß ist, dass man jedes Loch vermieten kann, da ist jetzt der Anreiz für einen Vermieter jetzt auch nicht so hoch, da das Ding irgendwie moderner zu machen, ne?
Das vielleicht nicht, aber der CO2-Preis steigt. Ja, also das wird von Jahr zu Jahr teurer, wenn dann die CO2-Emissionen dann auch nicht reduziert werden. Also da werden wir dann auch bald einen Marktpreis haben und der wird im dreistelligen Bereich liegen. Ja, aktuell sind wir da noch nicht, aber der Druck wächst auch von der Seite. Also aber und Neubau, klar, da kann ich halt auf dem weißen Blatt entwerfen, wie alle Gewerke ineinander greifen und miteinander kommunizieren können, kann alles steuern. Aber unsere Bestandsgebäude, das ist ja eigentlich der Fokus. Wir haben ja, also ich sage mal, 90 80% unserer Gebäude sind aktuell Bestandsgebäude, also die auch wirklich ein alter Baubestand sind. Und die kann man ja nicht einfach abreißen. Ja. Auch da muss ich ja was tun. Also da liegt der größte Hebel, da anzusetzen. Also man muss sich mit dieser herausfordernden Thematik beschäftigen. Da geht kein Weg dran vorbei. Aber es gibt Lösungen am Markt, das ist das Schöne.
Ja, zum Beispiel von euch.
Zum Beispiel, ja.
Genau. Vielen Dank, Franka.
Vielen Dank.
Ja, danke.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.